ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
We are in the middle of a lot of farmland, but to look around us.
Wir sind umgeben von Farmland, aber wenn wir uns auf dieser roten Schotterpiste umsehen, dann gibt es lange Reihen von Eukalyptusbäumen. Die Koalas lieben es, ihre Blätter zu fressen.
Die Blätter, eating the leaves for our friends the koalas.
Es zwitschert auf Kangaroo Island und dieses seltsame Geknarre ganz am Ende gerade, das stammt von den Koalas, die in den Bäumen hängen. Koalas sind natürlich mit die süßesten Wesen überhaupt auf diesem Planeten. Aber wie mit allem, was schön ist, gibt es auch hier Schwierigkeiten. Während der großen Buschbrände in Australien in den vergangenen Sommern sind viele Koala-Lebensräume zerstört worden. Um das Ökosystem auf Kangaroo Island geht es also auch in den Radioreisen. Wir sind heute ausschließlich auf australischen Inseln unterwegs. Das ist ganz ohne Zweifel eine Traumreise. Heute gibt's die ganz ohne Flugticket mit Bärbel Wossack am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Australien, den ganzen Kontinent haben sich einst die Engländer genommen. Sie haben es zum unbewohnten Land erklärt, zur Terra Nullis. Wer nicht da ist, kann auch keine Rechte haben. Somit war klar, die indigenen Aborigines, die Australien seit 60.000 Jahren bewohnt haben, existieren eigentlich gar nicht. Anfangs wurden sie durch eingeschleppte Krankheiten dezimiert, dann durch den Diebstahl ihres Landes und die Zerstörung ihrer Kultur. Schreckliche Dinge sind passiert bis in die 70er Jahre hinein. Inzwischen wird die Lage etwas besser. Zum wachsenden Selbstbewusstsein der Aborigines gehört eindeutig die Band Stiff Gins. Kalina Briggs und Nadi Simpson machen nicht nur selbst Musik seit 25 Jahren, sie fördern auch den Nachwuchs. Demnächst erscheint ein neues Album der Stiff Gins. Hier sind sie mit Go Go.
So I hopped on a train together with those who were feeling the same. The procession began, led by his countrymen. We walked numb hand in hand while they laid that broken body in his own land. Seems we never get together these days but to mourn the souls of those who pass away. TV. This one happening round the corner from me. Another boy, another bike. Another week of those headlines. And the drought.
Wir starten unsere australische Traumreise und zwar auf Kangaroo Island. Die Insel liegt vor der Südküste von Australien und ist etwa so groß wie Mallorca. Auch das Klima erinnert durchaus ans Mittelmeer. Es gibt Weingüter auf Kangaroo Island. Die Insel ist ein Paradies an Artenvielfalt. Die Klassiker Känguru und Koala sind da, aber auch Pinguine, Robben, Seelöwen und der urtümliche Ameisenigel. Zusammen mit dem Schnabeltier ist es das einzige Säugetier der Welt, das Eier legt und die geschlüpften Babys dann säugt. Wir werden gleich noch von ihm hören. Die verheerenden Buschfeuer, die Australien im Sommer 2020 heimgesucht haben, waren auf Kangaroo Island besonders dramatisch. 2/3 der Insel wurden Opfer der Flammen. Bilder von Wildtieren, die es nicht geschafft haben, dem Feuer zu entfliehen, gingen damals um die ganze Welt. Michael Marek und Saskia Guntermann waren knapp 5 Jahre nach der Katastrophe wieder da und beeindruckt, wie sich die Natur regeneriert.
Gregor's Road, mitten auf Kangaroo Island. Bodennebel wabert durch den Busch. Das Krächzen und Kreischen eines Braunkopf-Raben-Kakadu-Paares ist zu hören. Erste Sonnenstrahlen brechen durch die Eukalyptusbäume. Mit unserem Geländewagen donnern wir über die schnurgerade, aber wellige rote Piste. Wir sind mit Greg Wickham verabredet, am Postamt mitten im Nirgendwo.
Viele Leute sind etwas überrascht, wenn sie unser Postamt sehen und sich ein großes Gebäude mit einem Schalter und freundlichen Angestellten vorstellen, die fragen: Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie vielleicht ein paar Briefmarken haben?
Doch nichts von alledem. Stattdessen stehen am Pistenwegesrand alte Kühlschränke, Wäschetrockner und Vogelhäuser, die den Farmern als Postkästen dienen für die Roadside Delivery, die Straßenrandzustellung, wie Greg Wickham mit einem verschmitzten Lächeln erklärt. Mit seinem dunkelbraunen Bushhat entspricht er ganz dem Bild eines Aussie, wie die Australier liebevoll genannt werden. Plötzlich bewegt sich etwas unter seinem Flanellhemd und kleine, spitze Ohren sind zu sehen, ein sehr kleines Känguru.
Ich war letzte Nacht mit dem Auto unterwegs und habe ein angefahrenes Wallaby-Weibchen tot auf der Straße gefunden. In der Dunkelheit ist es für Tiere immer gefährlich, weil sie vom Scheinwerferlicht angezogen werden. Wir schauen immer nach, ob alles in Ordnung ist. Und im Beutel des Weibchens war ein kleiner Junge, also habe ich ihn mit nach Hause genommen. Dort sind wir mit allem ausgerüstet, um die Tiere zu versorgen. Das haben wir schon viele Male gemacht.
Greg Wickham ist auf Kangaroo Island aufgewachsen, hat Ökologie, Biologie und Naturschutz studiert und jahrelang als Ranger im Nationalpark gearbeitet. Roadkill ist nicht nur auf Kangaroo Island allgegenwärtig, sondern in ganz Australien. Allmorgendlich liegen am Straßenrand verendete Kängurus, Possums und Wombats, die in der Nacht von Autos überfahren wurden.
Meine Kinder sind jetzt 26 und 23 Jahre alt. Und das ist unser neues Kind. Ich werde jetzt für 4 Monate Mutter Wallaby spielen. Danach beginnen die kleinen Kängurus unabhängig zu werden. Und das ist dann auch der beste Zeitpunkt, um unseren Kleinen freizulassen, damit er den Weg in die Gemeinschaft der Kängurus findet. Wenn wir ihn zu lange behalten und dann freilassen, ist er nicht an die Sozialstrukturen gewöhnt und kann sich nicht in Hierarchien eingliedern.
Zusammen blicken wir von einer kleinen Anhöhe über den Flinders Chase National Park, wo die Buschfeuer 2019 begonnen hatten. Heute gibt es kaum noch Spuren des Infernos, das 2/3 der Insel verwüstete. Hier und da ragte ein kohlrabenschwarzer Baumstamm wie ein Mahnmal in die Höhe. Grünes Buschwerk breitet sich bis zum Horizont aus. Känguru-Akazien mit gelben Blütenbällchen duften intensiv, auf den Wiesen grasen Merino-Schafe, Kängurus hoppeln im Gebüsch. Bunte Wellensittiche flattern umher, Eukalyptusgeruch erfüllt die Luft.
We are in the middle of a lot of farmland, but to look around us.
Wir sind umgeben von Farmland, aber wenn wir uns auf dieser roten Schotterpiste umsehen, dann gibt es lange Reihen von Eukalyptusbäumen. Die Koalas lieben es, ihre Blätter zu fressen.
Delicious for fressen die Blätter, eating the leaves for our friends the koalas.
Doch Anfang 2020 herrschte hier Stille, die Stille nach der Katastrophe. Häuser und Farmland brannten, auch die Tier- und Pflanzenwelt der Insel litt enorm, vor allem die sich langsam bewegenden Koalas konnten dem Feuer nicht entkommen. Jetzt hängen die Beutelbeeren wieder in den Eukalypten. Es gab immense Anstrengungen, ihren Lebensraum wiederherzustellen. Dabei gehören Busch- und Waldbrände zu Kangaroo Island und Australien wie das Amen in der Kirche. Manche Pflanzenarten wie die Eukalypten haben sich evolutionär so stark daran angepasst, dass sie die Flammen für ihre Vermehrung sogar benötigen, erklärt Greg Wickham. Koalas, so süß sie wirken, sind für manche Leute auf der Insel eine Plage, weil sie mehrere Kilo Blätter am Tag vertilgen. Und Wickham deutet auf kahlgefressene Bäume.
The cute factor for koalas. I read a really interesting analysis by a psychologist.
Zum Niedlichkeitsfaktor der Koalas habe ich eine interessante Analyse eines Psychologen gelesen. Die Emotionen, die die Tiere bei uns Menschen auslösen, sind im Kindchenschema begründet. Das Verhältnis von Kopf zu Körper entspricht dem eines Kindes. Ebenso die kurzen Arme und die Position der Augen im Kopf. Das ist also etwas tief im Menschen Verwurzeltes, nichts Bewusstes. Menschen aus vielen Kulturen der Welt sagen, wenn sie die Koalas sehen, oh, wie niedlich, oh, so süß.
I've heard that in I don't know how many different languages, where people, first time they see a koala, oh, süß, you know.
Kangaroo Island geht auf den Briten Matthew Flinders zurück. Der Kapitän war Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag von König George III. Unterwegs. Er sollte die südliche Küste der Terra Australis erkunden und kartieren. Als Flinders das Eiland entdeckte, trafen er und seine Besatzung auf zahlreiche Kängurus, die sie nach Monaten ohne frisches Fleisch begeistert jagten und aßen. Aus diesem Grund nannten sie den Ort Känguru-Insel.
When Matthew Flinders came here in 1802,
als Matthew Flinders 1802 hierher kam, traf er keinen einzigen Menschen. Es gab keinen Rauch und keine kontrollierten Feuer, wie sie die Aborigines seit Jahrtausenden zum Fortbestand der Natur legen. Dann kamen die Walfänger und Seeleute nach Kangaroo Island. Sie entführten Aborigine-Frauen vom 16 Kilometer entfernten Festland und brachten sie hierher.
Die Geschichte der Aboriginal People auf Kangaroo Island ist ebenso geheimnisumwittert wie tragisch, sagt Wickham. Vor 16.000 Jahren bewohnte die indigene Bevölkerung das Eiland. Damals gab es noch eine Landbrücke zwischen dem australischen Festland und Kangaroo Island. Heute weiß man, dass die Aboriginal People vor etwa 2.000 Jahren plötzlich verschwanden. Die europäischen Entdecker und Eroberer fanden ein menschenleeres Paradies.
Die Aborigines vom Festland nannten Kangaroo Island Carter. Der Begriff hat zwei verschiedene Bedeutungen. Entweder Ort der Frauen oder Ort der Toten. Ort der Frauen geht zurück auf gekidnappte Aborigine-Frauen, die hierher gebracht wurden. Ort der Toten, weil sie nie wieder gesehen wurden.
Place of the dead, because they came here, we never saw them again.
Die Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples sind die großen Verlierer der Kolonialisierung, damals wie heute. Unterdrückung, Rassismus, sexuelle Ausbeutung, Zwangsadoptionen, soziale und kulturelle Entwurzelung waren die Folge nach der Ankunft der Weißen. Das bestätigt auch der junge Aboriginal Freddie Hill.
Back in those times, Australia for a black person wasn't a great place, right? So we weren't really recognized in that sense.
Damals war Australien für Schwarze kein guter Ort. Wir wurden nicht einmal als Menschen anerkannt. In den 1960er und 1970er Jahren waren meine Eltern die ersten Aborigines, die in die westliche Zivilisation eingeführt wurden. Sie erhielten eine Ausbildung und übernahmen einen Teil des weißen Lebensstils. Ich gehöre zur zweiten Generation. Meine Familie wusste, dass Bildung das Wichtigste ist, wenn man in dieser Welt erfolgreich sein will.
To be a part of this Western civilization, if you will. I grew up in a family that knew if I needed to succeed in this world, education was the most important thing, right?
Freddie Hill hat Kunstgeschichte studiert und arbeitet in einer Galerie für indigene Malerei. Über ganz Australien verstreut gibt es solche Aboriginal Art Center. Freddie Hill gehört zu einer neuen Generation von Aboriginal Peoples, die stolz auf die Kultur ihrer Ahnen ist und ganz selbstverständlich Social-Media-Plattformen nutzt. Doch noch immer sind junge Aboriginal Peoples in den Universitäten, in Politik und Wirtschaft nach wie vor stark unterrepräsentiert. First Peoples leben häufig in abgelegenen Gebieten. Auch auf Kangaroo Island bekommt man sie fast nie zu Gesicht. Sie sind ärmer als die restliche Bevölkerung, häufiger arbeitslos und öfter im Gefängnis. Ihre Lebenserwartung ist deutlich niedriger als im australischen Durchschnitt, die Kindersterblichkeit höher. Eine knappe Autostunde vom Flinders National Park entfernt, im Südosten der Insel, treffen wir Mike McKelvey. Der Wissenschaftler beschäftigt sich sein halbes Leben mit Säugetieren. McKelvey ist eine Institution für den Schnabel- oder Ameisenigel.
I came here as a biologist and illustrator. And I liked the community and I liked the landscape.
Ich kam als Biologe und Illustrator hierher, mochte die Landschaft und die kleine Gemeinde sofort. Die einheimischen Säugetiere faszinieren mich, insbesondere der Ameisenigel. Er ist eines der ältesten lebenden Säugetiere auf dem Planeten. Seine Vorfahren lebten bereits zur Zeit der Dinosaurier. Der Ameisenigel hat alle möglichen klimatischen Veränderungen überlebt, Eiszeiten, Dürren und starke Schwankungen im Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und er kann so alt wie Menschen werden, etwa 60 bis 70 Jahre.
Turned out to have lifespans the same as a human. For example, the echidna can live to be 60 or 70 years of age.
Die Ameisenigel haben die verheerenden Buschbrände auf Kangaroo Island bemerkenswert gut überstanden. Ihre Strategie? Bei Gefahr vergraben sie sich blitzschnell im Boden, sodass die Flammen über sie hinwegziehen. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anzupassen. Und die Rückenstacheln bieten hervorragenden Schutz vor Feinden. Und mehr noch, Mike McKelvey.
And the other fact is that it can tolerate the highest levels of carbon dioxide of any mammal.
Der Ameisenigel kann von allen Säugetieren die höchsten Kohlendioxidwerte vertragen. Vor vielen Jahren hatten meine Frau Peggy und ich erste wissenschaftliche Arbeiten über den Ameisenigel veröffentlicht und erhielten daraufhin einen Anruf. Wir sollten eine Rede vor hochrangigen Vertretern eines britischen Versicherungsunternehmens halten. Sie hatten ein Bewusstsein für den Klimawandel. Das war in den frühen 1990er Jahren.
And they wanted to know more about this animal, which has been through major climatic changes. And what could we learn from it? And how could we maybe apply that to our work? So that was an interesting time.
Heute leben wir in einer Epoche, in der eine einzige Spezies die Macht hat, das Schicksal des gesamten Planeten zu bestimmen, sagt Biologe Mike McKelvey. Ob dies für den Ameisenigel auf Kangaroo Island gut oder schlecht ausgeht, das hängt davon ab, wie wir uns als Gesellschaft und als globale Gemeinschaft verhalten. Wenn wir als Menschen nicht achtsam sind und die Umwelt weiterhin zerstören, könnte nicht nur die Zukunft des Ameisenigels auf dem Spiel stehen.
Unsere nächste Künstlerin, die bringt uns jetzt auf eine andere australische Insel, auf der anderen Seite des Kontinents, aber schon relativ nah an unserem nächsten Reiseziel, an den Tiwi-Inseln. Von der Groote Island, nördlich von Australien, stammt Emily Wurrumurra. Sie singt auf Englisch, manchmal auch auf Anindilyakwa. Das ist eine wichtige Aborigine-Sprache im Norden Australiens. Hier ist Emily Wurrumurra auf Englisch mit Lady Blue.
Lady Blue, feel the waves in my hair, so calm and cool. Perfect, no despair, I wish I could swim here forever, Miss Lady Blue. Me and you, run, run down the way that we go. Pulling on, picking up the sand in our toes. Pass down the trees. Lady Blue, she is calling me.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, jederzeit in ARD Sounds als Podcast. Wir sind heute auf australischen Inseln unterwegs und die nächste ist maximal weit von unserer ersten entfernt. Die Tiwi-Inseln liegen vor der Nordküste Australiens, in der Timorsee. Zwei größere und 9 kleine Inseln sind das, alles zusammen ungefähr so groß wie Kreta. Die Meerenge zwischen den Inseln und dem Festland ist nicht groß, maximal 5 Kilometer, aber sehr tückisch. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass die Bewohner der Inseln lange unbehelligt geblieben sind. Die Überfahrt ist heute zwar möglich, aber ganz und gar nicht entspannt, hat Caroline von Eichhorn selbst erlebt.
Das Schnellboot springt über die hohen Wellen. Mir wird übel. Ich muss mich gut festhalten, um nicht auf einen anderen Passagier zu knallen. Um mich herum bleiche Gesichter. Immer wieder kommt ein Matrose und verteilt Spucktüten. Atmen, ruft mir eine Frau zu. Ich atme tief ein, alles dreht sich. Als der Matrose zum 3. Mal mit den Spucktüten vorbeigeht, greife ich zu. Warum tue ich mir das an? Die Tiwi-Inseln zu besuchen ist ein einmaliges Angebot und eine Ehre. Eine Fähre gibt es nur 3-mal die Woche und die geführte Rundreise ist beschränkt auf einen Tag. So hat es der Ältestenrat der Tiwis beschlossen. Die australischen Ureinwohner wollen unter sich bleiben. Aber die Touristen bringen gutes Geld. Deswegen sind sie offen für Besucher, aber eben zu ihren Bedingungen. Der Tagesausflug ist zugegeben nicht günstig. Gut 250 Euro kostet er, inklusive Bootsfahrt, geführte Tagestour und Mittagessen. Ich bin gespannt.
Hello, I'm Philin, I'm the tour guide on the Tiwi Island.
Tourguide Philin begrüßt uns, als wir über einen klapprigen Steg vom Boot steigen. Er ist Inselbewohner, geschätzt 45 Jahre alt, schlank, sportlich. Auf seinem beigen Poloshirt steht Tiwi Tours. Seine weißen Schuhe sind vom roten Inselsand gefärbt, wie Tennisschuhe. Unsere Gruppe besteht aus 21 Leuten, vor allem Australierinnen, viele kulturinteressierte ältere Frauen. Wir gehen los. Ein sandiger, roter Schotterweg, umsäumt von Palmen und Büschen, führt uns ins Dorf. Philin geht voraus und erzählt uns von seinem Zuhause. Etwa 4.000 bis 5.000 Menschen leben hier und es werden mehr. 90% von ihnen sind sogenannte Tiwi People, also hier geborene Ureinwohner. Ihnen gehören die Tiwi Islands. Tiwis legen viel Wert auf ihre Traditionen und leben gleichzeitig modern. In ganz normalen Häusern. Sie fahren Autos und haben Handys. Seit 1972 gibt es Elektrizität auf der Insel. Tiwis verstehen sich nicht als Aborigines, sagt Philin. Didgeridoo spiele hier niemand. Und wenn ein Tiwi einen Boomerang wirft, käme er bestimmt nicht zurück. Die Tiwi-Sprache ist eine eigene, mit wenig Verbindungen zu den indigenen Sprachen des australischen Festlands. Sie ist die Erstsprache und wird als solche in der Schule gelehrt. Philin bringt mir ein paar Wörter bei.
Morintawi, hot red face. Morintani, that's male. Morintaka, that's female.
Murintawi nennen sie die weißen Menschen. Wörtlich übersetzt heiße, rote Gesichter. Erster Stopp, das Inselmuseum. In einem Raum bestaunen wir bunt bemalte kleine und große Pfähle aus Holz, in die Körper und Gesichter geschnitzt sind. Pukumani-Pfähle. Sie spielen eine wichtige Rolle bei Zeremonien wie Bestattungen und Geburtstagen.
Here we are dancing. Some use modern tradition.
Zu feierlichen Anlässen tanzen die Tiwis. Sie nennen es Joy. Bilder an der Wand zeigen die verschiedenen Tanzbewegungen. Es gibt beispielsweise den Krokodiltanz, den Schlangen- und den Moskitotanz. Jede Stilrichtung wird in der Familie weitergetragen. Der erste Kontakt zwischen indigenen Inselbewohnern und europäischen Einwanderern soll im Jahr 1705 stattgefunden haben. Aber Seefahrer, die die Insel entdecken, werden alle erfolgreich verscheucht. Die erste versöhnliche Annäherung zwischen Tiwis und westlichen Siedlern findet über den christlichen Glauben statt. Darüber erfahren wir etwas bei unserer zweiten Station, die katholische Inselkirche St. Therese. Die Tiwis sagen, sie ist die schönste im Northern Territory. Die Kirche steht auf Stelzen und ist verkleidet mit weiß bemaltem Holz. Es gibt keine bunten Mosaike an den Fenstern, dafür hunderte hölzerne Lamellen, passend zum tropischen Ambiente. 1941 errichtet der Niederländer Peter de Haai die Kirche, zusammen mit 5 Tiwi-Bewohnern. Peter de Haai hinterlässt auf den Inseln einen bleibenden Eindruck, baut auch eine Schule und ein Krankenhaus. Er ist der erste weiße Mann, den die Tiwis auf ihrer Insel beerdigen. Im Inneren ist die St. Therese mit Gemälden und Geschichten der lokalen Tiwi-Menschen geschmückt. Eine Marienstatue steht neben dem mit vielen bunten kleinen Punkten bemalten Altar. Er zeigt Pelikane, Fische, Schildkröten, Eidechsen. Es wirkt, als wäre die Tiwi-Kultur und das Christentum glücklich zusammengewachsen. Dazu hat Philin eine Geschichte parat. Ein Pater namens John Fallon, der in den 1960er Jahren als Priester auf den Tiwi-Inseln arbeitet, gibt sich viel Mühe mit der Vorbereitung für die Weihnachtsmesse. Aber niemand kommt. Er stiefelt durch den Busch und entdeckt einen Tiwi-Stamm plötzlich bei ihrem Bestattungsritual. Sie singen, klatschen und tanzen um einen Pukumani-Pfahl. Der Pater ist sauer. Er rüttelt am Pfahl und stört die Feier. Ein paar Tage danach ist er mit dem Boot unterwegs und kentert. Fast ertrinkt er dabei. Die Strafe der Geister, sagen die Tiwis. Ein halbes Jahr später entschuldigt sich Pater Fallon für sein Verhalten und sie kommen ins Reden. Eigentlich haben die Tiwis nichts gegen die Kirche, sofern ihre eigenen Traditionen respektiert werden. Seitdem feiern sie zusammen mit Riten aus der Tiwi-Kultur und dem Katholizismus. Heutzutage huldigen sie allerdings einem anderen Gott, sagt Fallon.
Now, I feel like it's taking over now. New religion. It's becoming our number one now.
Die AFL, die australische Football-Liga, steht ganz hoch im Kurs bei den Tiwis. Allerdings gemäßigter als auf dem Festland. Alkoholkonsum ist hier beispielsweise verboten. Wir fahren mit dem Bus über die Insel. Vorbei am Industriehafen, wo Autos, Kühlschränke und andere Lieferungen vom Festland ankommen. Wir passieren den Friedhof, die Schule und einen Supermarkt. Der wird aber nur für bestimmte Lebensmittel genutzt, erzählt uns Philin. Die Tiwis verstehen sich immer noch als Jäger und Sammler. Sie lieben es zu fischen und im Busch zu jagen. Sie essen Büffel, Flughunde, Opossums oder Eidechsen. Dann fahren wir am wichtigsten politischen Gebäude vorbei.
That's right, they had the meeting. We call it the White House.
Im Weißen Haus tagt der Tiwi Land Council, der Regionalrat, der die Interessen der Tiwis vertritt. Er wird 1978 gegründet, nachdem das Volk der Tiwi die Anerkennung ihrer geografischen und kulturellen Identität einfordert. Zeit fürs Mittagessen. Philin und sein Team haben unter einem Pavillon einen Tisch mit Zutaten für Sandwiches angerichtet. Ich bin etwas enttäuscht. Hatte ich mich doch schon auf eine traditionelle Tiwi-Speise gefreut. Während wir die Touristen an der Tafel Platz nehmen, setzen sich Philin und seine Kollegen in die Wiese. Auf einem Stück Holz haben sie sich eine Palette an Naturfarben vorbereitet. Gelb, Rot und Weiß. Philin nimmt sein Smartphone zur Hand und hält es sich wie einen Spiegel vors Gesicht. Mit einem Pinsel bemalt er sein Gesicht, ebenso wie seine Teamkollegen. So, wie sie es für ihre Zeremonien tun. Ein Kollege sagt, er bemale sich als Büffel, der andere als Aal. Und Philin? Wie seine Mama, als Wildkatze.
Pumba. Pumba. Same like my mom.
Nach dem Essen werden wir Gäste gebeten, mit den Gartenstühlen einen Halbkreis zu bilden. Philin und Harry holen ein Plakat hervor. Sie zeigen uns jetzt die Heiratsregeln, ein sehr wichtiges Kapitel der Inselkultur. Abgebildet sind vier Symbole, die für die vier Stämme stehen. Sonne, Fisch, Felsen und Baum.
Sun and rock. No, cross marriage.
Zwischen den gegenüberliegenden Stämmen Sonne und Felsen ist keine Heirat erlaubt. Ebenso wenig zwischen den gegenüberliegenden Stämmen Fisch und Baum. Ein Prinzip, um Inzest zu verhindern, sagt Teamkollege Harry. Es wird bis heute gelebt. Beim Thema Heirat gibt es noch einen weiteren Punkt, erzählt Philin. Es gäbe nicht genügend Frauen auf der Insel, denn erfolgreiche Männer, meist ältere, würden oft mehrere Frauen heiraten, bis zu 20. Männer unter 30 müssen sich also umschauen. Das ist heutzutage aber einfacher, meint Philin.
Now, ferry, a plane. Quicker.
Dass die Heiratsregeln anpassungsfähig sind und man dank Flugzeug, Fähre, TikTok, Facebook und Co. schneller zueinander findet, dafür ist auch Phelan ein Beispiel. Er hat eine Frau aus Adelaide, einer Stadt im Süden Australiens, geheiratet. Sie ist zu ihm auf die Insel gezogen. Dort hat sie dann eine Stammeszugehörigkeit angenommen, die zu den Heiratsregeln passt.
I'm from the rock.
Er ist Stein.
My wife from Fish Clan.
Sie Fisch. Ich merke, die Tiwis sind raffiniert und pragmatisch im Erhalt ihrer Kultur und der Kombination mit modernem Leben. Ich habe den Eindruck, dass die Tiwis hier auf der Insel glücklicher leben können als viele indigene Menschen auf Australiens Festland. Dort haben die westlichen Siedler den Indigenen im 19. und 20. Jahrhundert Land weggenommen, sie gezwungen, sich westlichen Lebensformen anzupassen, sie als billige Arbeitskräfte ausgebeutet, Aboriginal-Kinder ihren Eltern entrissen. Erst in den 1970er Jahren endet diese menschenverachtende Praxis. An den Folgen leidet die sogenannte geraubte Generation bis heute.
Do a smoking ceremony when someone passed away from the family. That's the first thing we do. We smoke out the house's belongings.
Eine Rauchzeremonie ist das Erste, was sie tun, wenn jemand gestorben ist, erzählt Phelan. Der Rauch, so glauben die Tiwis, hilft dabei, die bösen Geister zu vertreiben.
That's the only leaf we use is eucalyptus. The smoke will get rid of the bad spirit.
In einer kleinen Blechtonne zünden Phelan und seine Kollegen Eukalyptuszweige an.
Everyone follow, walk around the smoke.
Phelan und sein Team fordern uns auf, mit um den Rauch zu tanzen. Sie zeigen uns ihre Tänze, den Krokodiltanz. Sie öffnen und schließen die Arme wie ein großes Krokodilmaul. Den Fischtanz, den Büffeltanz. Die Männer und Frauen stehen mit Abstand zueinander. Ein Teamkollege erzählt, dass das Abstandhalten eine Sache des Respekts sei. Es beginne bereits mit der Pubertät, sagt Phelan.
No contact with sisters and cousin sisters, forbidden forever.
Ab der Pubertät dürfen Brüder und Schwestern keinen Kontakt mehr zueinander haben, nicht miteinander reden und sich nicht berühren. Deshalb werden die Söhne aus dem Haus geworfen.
How was the moment for you when you were kicked out of the house?
Pretty normal. Yes, for us it's normal. My nana is look after me.
Seine Tante hat sich um ihn gekümmert. Dank moderner Technologie ist es auch leichter, in Kontakt zu bleiben. SMS und WhatsApp sind nämlich erlaubt.
Yeah, today we got modern technology now. Everything make work more easier.
Die Mischung aus Brauchtum und Moderne haut mich um. Auch wenn ich manchmal nicht sicher bin, was Touristenshow ist und was echte Kultur. Trotzdem, ich bewundere die Tiwis dafür, dass sie ihre Traditionen leben und sich nicht dem westlichen Lebensstil unterordnen.
Australian Football, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist tatsächlich für viele eine Religion in Australien und heiß geliebt auf den Tiwi-Inseln. Es ist eine Rugby-Variante, die ungeschützt, schnell und hart gespielt wird, mit dem typischen eiförmigen Ball auf einem ellipsenförmigen Spielfeld. Der allererste indigene Profispieler im Australian Football, er kam von den Tiwi-Inseln. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Insel, zur größten des Kontinents, nach Tasmanien. Das ist die Heimat der Band Luca Brasi. Angefangen hat das alles als Projekt von ein paar Freunden an der rauen Ostküste von Tasmanien. Inzwischen gehört Luca Brasi zum musikalischen Inventar der Insel. Hiermit Tangled Content. Und damit ist nicht irgendein Inhalt auf Social Media gemeint, sondern das Glück, sich in ihrem langen Haar verfangen zu haben.
It's too hard being anyone, so I drank myself to sleep, take it all personally, it's all gone, so is everyone, always take more than I can keep, and myself too seriously. I know.
Radioreisen sind heute auf australischen Inseln unterwegs. Und eine fehlt noch. Die größte und bekannteste ist Tasmanien, südlich des Kontinents. Fast 40% der Insel stehen unter Naturschutz. Es gibt üppige Regenwälder und spektakuläre Berg- und Moorlandschaften. Das Klima ist angenehm. Die Insel gehört aber zu den sogenannten Roaring Forties. So heißt alles, was rund um den 40. Breitengrad auf der Südhalbkugel liegt. Und da herrscht rund um den Globus starker Westwind. Die Insel hat einige dunkle Kapitel in ihrer Geschichte. Die Auslöschung der indigenen tasmanischen Bevölkerung steht an trauriger erster Stelle. Aber auch europäische Sträflinge wurden hier schlecht behandelt. Bevor Saskia Guntermann und Michael Marek das Gefängnis in Port Arthur besucht haben, sind sie erstmal dem bekanntesten Lebewesen der grünen Insel begegnet, dem tasmanischen Teufel.
Als es Abend wird, hören wir ein wildes Kreischen.
Tasmanian Devils are a unique looking animal, a stocky body, shorter legs.
Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein gedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20% weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtieres öffnen kann. Hinzu kommen lange, dunkle Barthaare, die wie ein Radarsystem um den Kopf herum funktionieren.
Andrew Kelly leitet eine Tierstation, die sich vor allem dem Schutz und der Aufzucht dieser Tierart widmet, die es nur auf Tasmanien gibt. Der tasmanische Teufel ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt. Seine Beißkraft in Relation zur Körpergröße ist in etwa so stark wie die eines Tigers. Der Beutelteufel lebte einst in ganz Australien. Heute kommt er nur noch auf Tasmanien vor. Er frisst Insekten, Kleintiere, vor allem aber Aas. Wenn er läuft, dann scheint es, als könne er den Schädel kaum gerade halten. Tasmanische Teufel sind hyperaktiv und extrem neugierig. Die ersten Europäer ängstigten sich vor dem Beutelteufel, als sie fasziniert das wilde, grüne Tasmanien erkundeten und nachts ein wildes Kreischen vernahmen. Als gute Christen glaubten sie, den Herrn der Finsternis höchstpersönlich zu hören. Doch tatsächlich war es nur der kleine Beutelteufel, der nach Sonnenuntergang auf Nahrungssuche ging. Auch die britischen Kolonialisten Anfang des 19. Jahrhunderts fürchteten sich vor dem Kreischen der tasmanischen Teufel und betrachteten sie fälschlicherweise als lästige Hühnerdiebe und stellten ihnen mit Fallen und Gift nach. Mit dem Ergebnis, dass die Spezies fast ausgerottet wurde. Heute ist der tasmanische Teufel über alle Ländergrenzen hinweg ein Begriff. Am nächsten Morgen besuchen wir die größte Touristenattraktion Tasmaniens. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und U-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen Wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflinge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete. Port Arthur war die Hölle auf Erden.
There are about 163,000 convicts transported to Australia.
Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert, davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis. Port Arthur's Level 5, 6 und 7, so it's a maximum
security prison. Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die N50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchtetste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und mussten keine Fußeisen tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen. Level 7, he'll be in heavy leg irons, around
18 kilo. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Kleidung war blau und grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, umso mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen. Name und Individualität wurden getilgt.
Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war 9,5 Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British Empire. It's because we had the first juvenile prison anywhere in the British Empire here at Port Arthur.
Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
Man hörte auf, die Gewehre auf die Sträflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle. Nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen, also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten, ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten.
Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten, über Bibelstudium und innere Einkehr Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Selbst in der kleinen Gefängniskirche gab es Einzelkabinen. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz Latrobe.
Nach 4 bis 12 Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen.
It's not very nice place.
Where is my wandering boy tonight, the boy of my tender years?
Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung. Viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle. Wozu den Aufwand betreiben und ihrer gedenken? Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
Übrigens, der tasmanische Teufel, der kleine wilde Räuber, von dem wir am Anfang der Geschichte gehört haben, ist seit einigen Jahren schwer bedroht von einer ansteckenden, tödlichen Krebserkrankung. Sein Überleben ist trotz aller Rettungsversuche nicht sicher. Neueste Meldungen sprechen aber von einem kleinen Hoffnungsschimmer. Es scheint, als könnten sich die tasmanischen Teufel an den tödlichen Erreger anpassen und ihm langsam besser widerstehen. Vielleicht gibt es also doch noch Hoffnung für den quirligen Schreihals. Schön wär's. Wir kommen jetzt wieder zurück aus der sehr weiten Ferne, aus dem Land mit dem krassesten englischen Akzent, den ich persönlich kenne. Auf jeden Fall aus dem Land mit den seltsamsten Lebewesen. Tasmanische Teufel, Ameisen, Igel und Schnabeltiere, Koalas und Kängurus, das alles erscheint uns Mitteleuropäern doch ganz schön exotisch und possierlich nett. Was nicht davon ablenken sollte, dass Australien auch die giftigsten Tiere der Welt bietet. Die giftigste Schlange, die giftigste Qualle, die giftigste Spinne und sogar den giftigsten Tintenfisch. Wem das mit den giftigen Tieren alles zu viel ist, einfach sicher per Radio nach Australien reisen. Das haben wir heute getan, aber es gibt natürlich noch viel mehr spannende Fernreisen in unserer Podcast-Schatztruhe. Einfach den Radioreisen-Podcast suchen und stöbern, wo es hingehen soll. Zu finden sind wir in ARD Sounds und überall, wo man Podcasts holen kann. Am Mikrofon war mit Fernweh im Knopfloch Bärbel Wossack.